Ja, herzlich willkommen zu dieser Abendveranstaltung. Wir haben entsprechend der Jahreszeit mal das Licht ein bisschen gedämpft. Worum es in diesem, wie ich sag's mal, Workshop gehen soll, ist Information Warfare von der anderen Richtung. Wir haben in den letzten Jahren auf Veranstaltungen dieser Art immer sehr viel über technologischen Information Warfare geredet, über was man so tun kann, um irgendwie Dinge zu erfahren über den Gegner oder den Gegner lahmzulegen oder was es irgendwie für theoretische Probleme geben könnte oder jetzt auch für praktische Probleme gibt in der Welt des Information Warfare. Worüber wir jetzt mal reden wollen, ist ein bisschen mehr über Informationen, über vor allen Dingen über Wahrheit. Wie kommt Wahrheit zustande? Was gibt es für unterschiedliche Wahrheiten und all diese Dinge? Das heißt, es wird diesmal nicht besonders technisch, sondern ein bisschen anders.
Ja, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass wir, der Frank und ich, beide ein paar Jahre als Sprecher des Chaos Computer Club hinter uns haben. Das heißt, wir kennen uns ein bisschen aus in Sachen Legendenverwaltung und wie man versucht, eine Wahrheit an den Mann oder die Frau zu bringen. Meistens waren das dann immer Journalisten oder Fachpublikum, sogenanntes. Und da wird sicherlich auch ein bisschen was von abfallen, was wir dort gelernt haben. Wenn wir uns anschauen, welche Geschichten es in die Medien machen, dann, wenn man ganz stark verallgemeinert und ein paar Sachen links und rechts fallen lässt, bleiben drei Kategorien übrig. Kategorie 1 sind die Geschichten, die es um die Welt machen, die man wirklich überall lesen kann, die es auch in die New York Times schaffen etc., die aber keine Basis in Fakten haben. Also richtig keine. In der letzten Zeit ist das immer ganz spaßig, mal in den Spiegel zu gucken. Da gibt es jetzt immer so eine kleine Kolumne, die heißt, glaube ich, die Geschichte einer Meldung oder so ähnlich, richtig? Und da greifen die ab und zu sowas auf. Im aktuellen Spiegel ist das der Tuvalu-Untergang, eine kleine Insel im, ich weiß nicht,
Südpazifik, genau, die vom Untergang durch die globale Erwärmung bedroht ist. Und die Geschichte, also die Meldung, die es halt irgendwie gab, war halt irgendwie, dass Tuvalu nun irgendwie demnächst evakuiert werden wird und irgendwie die Tuvalu-Regierung halt schon irgendwie die Domain aufgeben möchte und irgendwie ihren IEEE-Code und irgendwie, was sie sonst noch so an irgendwie Besitztümern haben, die so ein Land halt ausmachen und die Bevölkerung halt samt und sonders nach Australien oder Neuseeland evakuieren möchte.
Neuseeland.
Und halt, ja, sozusagen dieses Land halt einfach mal dicht machen möchte. Die Wahrheit daran war, dass es wohl perspektivische Verhandlungen darüber gab, wenn sie dann weggeschwemmt werden, dass sie dann irgendwie Platz in Neuseeland bzw. Australien finden. Die Meldung, die dann daraus gemacht wurde, von interessanterweise einem einzigen Journalisten, und die Meldung wurde dann immer weiter aufgegriffen und immer größer und immer weiter und so fort, war dann halt, dass Tuvalu nun irgendwie akut evakuiert wird und sie schon fast auf den Schiffen sind und nun irgendwie sie dieses Land halt echt dicht machen werden und die Wellen da schon fast drüber spülen.
Genau, und die Willkommenszeremonien in Neuseeland echt schön sein werden oder so ähnlich. So. Die zweite Nummer, die es auch um die Welt geschafft hat, und zwar mehrfach, jedenfalls so wie ich das mitgekriegt habe. Ich habe also E-Mails bekommen mit Zeitungsausschnitten aus den USA, als es dort abgedruckt wurde. Zeitungsausschnitte aus England, als es dort abgedruckt wurde, und Zeitungsausschnitte aus Deutschland, als es dort abgedruckt wurde, immer mit dem Hinweis, ich solle doch nicht so viel arbeiten, war diese Geschichte über den toten Start-up-Mitarbeiter, der schon mehrere Tage tot war und dann am Samstag von der Putzfrau angestupst wurde, frei nach dem Motto, können Sie mal zur Seite, ich muss da mal unter dem Tisch Staub saugen, und dann tot vom Stuhl fiel. Es wurden dann Mitarbeiter zitiert von dieser Firma, in der er gearbeitet hat. Ja, der George, der war immer der Erste und abends der Letzte. Und viel geredet hat er auch nicht. Und sein Mittag hat er sich immer in der Mikrowelle gemacht, und das haben wir gar nicht mitgekriegt. So, die Frage ist ja nun, auch das war ein komplettes Fake. Die Originalmitteilung ist in so einer Zeitschrift, in so einem Magazin erschienen, das, glaube ich, auch über UFOs berichtet oder so. Und Die Nachricht musste auch durch Redakteure von, ich weiß nicht, Spiegel oder sonst wem, wirklich gesucht werden, also zurückgetrackt werden auf diese Zeitschrift und auf einen Journalisten, den es gar nicht gab oder so ähnlich. Die Frage, die man sich ja stellen muss, ist eigentlich, warum machen es diese Geschichten um die Welt? Warum werden die überall abgedruckt? Warum schafft es so eine Geschichte in wirklich große Zeitschriften ohne dass da einer bis zum letzten versucht rauszukriegen, ob das jetzt wahr oder falsch ist. Und die Antwort ist einfach.
Man kann halt irgendwie jetzt anfangen zu diskutieren, irgendwie journalistische Ethik, und die müssten doch eigentlich nachchecken und überhaupt, und könnte die Sache halt auch einfach irgendwie nur auf irgendwie die bösen Journalisten schieben, aber letzten Endes ist es nicht die Antwort. Die Antwort ist, dass es solche Geschichten um die Welt machen, die gerade zum Geist der Zeit passen. Also die tatsächlich genau das Gefühl für was möglich ist, so genau treffen, dass sie einfach spontan von den meisten Leuten für wahr gehalten werden, also auch von den Journalisten, die sich da nicht die Mühe machen, sie weiter zu checken.
Ich meine, wer zweifelt denn daran, dass demnächst die ersten Staaten im Wasser untergehen? Oder Global Warming kennt jeder, ist allgemein anerkannt. Und dass es auch schon jetzt stattfindet, ist auch allgemein anerkannt. Dass die Leute in Start-up-Unternehmen zu viel arbeiten und dass irgendwie Computerfreaks, nicht mit anderen Leuten zum Mittagessen gehen, das weiß auch jeder, und da braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken, das kann ja nicht falsch sein. Ja?
Also eine Sache, die halt bisher eigentlich immer unter dem Stichwort Urban Legends gelaufen ist, solche Sachen wie irgendwie Kausings Ship mit irgendwie dem russischen Soldatenkollektiv, das irgendwie eine Herde Kühe klaut, die ihnen dann irgendwie in der Luft im Transportflugzeug anfängt durchzudrehen, dann müssen sie die leider hinten raustreiben und eine von den Kühen trifft halt einen Fischerkahn und der versinkt halt dabei. Das sind halt so, also es gibt halt irgendwie mittlerweile einigermaßen gute Untersuchungen über diese Urban Legends so, und was da hinten rauskommt, der Kristallisationspunkt ist halt auch immer, Urban Legends, also gute Urban Legends zeichnen sich dadurch aus, dass sie von vielen Leuten für möglich gehalten werden, so dass sie also hinreichend ungewöhnlich sind, um weitererzählt zu werden, aber wiederum auch hinreichend gewöhnlich und irgendwie in den Kontext der Zeit und in den Zeitgeist passend, um tatsächlich für wahr gehalten zu werden oder zumindest für möglicherweise wahr gehalten zu werden.
Ja, und ich könnte jetzt noch, fallen mir tausend Geschichten ein aus den Betriebssystemkriegen zwischen 92 und 96, OS2 gegen Windows. Und wie man da immer mit der Wahrheit kommen konnte, also mit der Wahrheit TM kommen konnte den ganzen Tag, und wenn es dann aber hieß, nein, irgendwie die nächste Version kommt dann aber doch nicht, das ist das, was immer jeder wusste. Na gut, lassen wir das. Kategorie 2. Geschichten, die mehr werden, als es die Fakten eigentlich beim genaueren Hinschauen hergeben. Ja, Sachen wie der Kennedy-Mord. Ich meine, da gibt es heute noch, werden dazu neue Bücher veröffentlicht, Filme drüber gedreht. Ja. Marilyn Monroe, keine Frage. Diana haben wir alle mitgekriegt, also live mitgekriegt. Und da kann man auch jede Menge lustige Geschichten zu erzählen. Eine erzähle ich dann, glaube ich, später noch. Und Hackbart und Tron, also Geschichten aus unserem Kulturkreis, die ja, wo man auch sagen kann, na, ob das die Fakten immer hergeben und so weiter, aber die haben sich gehalten und die werden sich halten.
Also diese Geschichten zeichnen sich dadurch aus, oft genug, dass es dabei um tote, in Anführungszeichen, Heilige geht. Also besonders deutlich wurde es halt irgendwie an diesem Diana-Beispiel, dass halt, ich meine, es gab ja wirklich ernst gemeinte Vorschläge, die Frau irgendwie heilig zu sprechen. Es handelt sich dabei um einen Archetypus. So ein sterbender Heiliger, sterbende Prinzessin ist halt irgendwie so ein Archetypus, der halt auch in vielen Märchen drin ist, der halt ziemlich tief im Bewusstsein der Menschheit verankert ist. Und solche Geschichten schaffen es dann halt viel größer zu werden, als sie eigentlich wert sind. Ob da irgendeine Frau in einem Pariser Tunnel mit ihrem Daimler irgendwie gegen eine Säule fährt oder nicht, würde ansonsten niemanden interessieren. Aber die Umstände und der Zeitgeist haben dafür gesorgt, dass diese Story so groß wurde.
Tja, und als wir darüber nachgedacht haben, was wohl noch für Geschichten in diese Kategorie 2 passen, haben wir uns gefragt, warum es eigentlich Hannelore Kohl nicht geschafft hat. Ja? Wir haben ja in den Medien gesehen, also zumindest in so Zeitschriften wie Die Bunte und selbst im Spiegel klang das an, und ich glaube auch in der Zeit oder so, ja, dass das auch, da ist gerade eine Heilige gestorben, ja, also so richtig. Und es gab ja wohl auch längere Umzüge und irgendwie groß Trara.
Aber sie hat es nicht geschafft.
Tja. Wahrscheinlich, weil sie hatte nicht den Mindshare. Aber dazu später kommen wir ja später noch. Kategorie 3. Geschichten,
die es nicht um die Welt machen, obwohl die Fakten eigentlich überwältigend sind. Barschel ist zum Beispiel so eine Geschichte. Barschel war halt irgendwie eine Weile in den Medien. Es gibt da irgendwie ein unglaubliches Gebirge von Fakten und sonstigen Geschichten, aber irgendwie ist es schon zu gewöhnlich. Es ist halt etwas, was irgendwie sozusagen zu erwartungskonform ist. Man geht halt einfach davon aus, diese Politiker sind so, die kommen halt in irgendwelchen Badewannen um, irgendwie fahren die ganze Zeit mit irgendwelchen Koffern voller Schweizer Franken irgendwie durch die Gegend, um dubiose Waffendeals zu machen und dann dabei irgendwie zu viel Wodka zu trinken oder so, keine Ahnung.
Trotzdem muss man sich die Frage stellen, warum das nicht bis zum Ende verfolgt wird. Ja, ich meine, brutalstmögliche Aufklärung, wir haben das alles gehört und es versickert dann. Nun kann man sich ja hinstellen und sagen, natürlich, es arbeiten so viele Mächte daran, die das versickern lassen wollen, also aktiv. Das ist sicherlich so. Aber auf der anderen Seite, wenn das Volk nicht will, dass die Sachen versickern, dann versickern sie auch nicht, denke ich, behaupte ich jetzt einfach mal. Dann fällt natürlich zum Thema Barschel so sehr schnell, naja, das haben doch eigentlich nur die Intellektuellen kapiert, was da gelaufen ist.
Also gerade bei diesen Spendenaffären und Leuna und irgendwie.
Ja, und Leuna, nicht? Ich meine, ihr habt vielleicht, wo war das in der Zeit? Ja. DIN A3, Verknüpfung der einzelnen Firmen miteinander, wer da wem irgendwie das Geld, worum längs schiebt und so weiter. Farblich, sie brauchten die dritte Dimension auf diesem zweidimensionalen Medium, Farbe, um überhaupt noch ein bisschen Ordnung da reinzubringen. Das ist natürlich völlig klar, dass sich damit der Bürger nicht auseinandersetzt.
So.
Noch ein Punkt.
Ja, also diese, sobald ein Skandal eine gewisse Komplexität überschreitet, ist die Lehre daraus, kann man ihn durchziehen, ohne dass die Folgen langfristig sind.
Ja.
Das heißt, dann, wenn du irgendwie planst, irgendwie irgendeine grobe Scheiße zu bauen, dann muss sie nur hinreichend komplex sein, dass sie niemand versteht. Dann kannst du sie machen.
Wenn sie niemand versteht, das heißt, wenn man sie einem Journalisten nicht in 30 Sekunden erklären kann, so dass er denkt, dass sein Publikum das versteht, dann hat man keine Chance. Und das ist auch etwas, was wir als Sprecher des CCC, denke ich, oft genug erlebt haben, dass man in die Kamera guckt und genau weiß, ich habe jetzt die Wahl. Ich habe die Wahl zwischen der Wahrheit TM und etwas, was einfach zu erzählen ist. So, und dann denkt man, jetzt sage ich das, was einfach zu erzählen ist, weil sonst werden sie mir die Frage einfach nochmal stellen und ich muss noch länger in diese Kamera schauen.
Und in diesen hellen Scheinwerfer, was viel wichtiger ist.
Genau. Und dann weiß ich, dass auf der anderen Seite vom Fernsehen ab und zu auch mal Hacker gucken, irgendwie Fernsehen und dann sehen, wie man irgendwas sich zu irgendwas äußert und denken, das ist doch ein Trottel da, oder? Von diesem CCC. Der hat doch nichts kapiert.
Unsinn.
Irgendwie, das ist doch viel zu einfach. In Wahrheit ist es viel komplizierter und ich sag dir jetzt ganz genau, irgendwie, da musst du nämlich hier und da und dann ist es Port und das und dies und jenes.
Genau, 5 Kilobyte mehr weiter.
Genau. Und das ist natürlich klar, das tut einem dann sehr leid, aber die Antwort ist, man kann es in 30 Sekunden erklären oder es ist es nicht wert, erklärt zu werden.
Und umgekehrt die Lehre, wie gesagt, ist, wenn man tatsächlich irgendwie plant, etwas wirklich Böses zu tun oder sich ernsthaft zu bereichern, irgendwie auf illegale Art und Weise, sollte man es möglichst komplex tun, weil für den Fall, dass man enttarnt wird, ist die Chance am geringsten, dass man dafür längere Zeit in der Presse gegrillt wird.
Genau, es muss so sein wie ein aktuell vielleicht mögliches Steuersparmodell.
Genau. Eine Geschichte, die halt prima da reinpasst und wo wir irgendwie schon davon ausgehen, dass sie absichtlich so designt wurde, mit diesen Prinzipien im Hinterkopf, ist die aktuelle Volkszählung, die gerade stattfindet. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, es gibt gerade eine Volkszählung. Die Volkszählung findet nicht dadurch statt, dass irgendwie jeder einen Fragebogen nach Hause bekommt, sondern dass die Daten von irgendwie allen wesentlichen Ämtern und Behörden zusammengeführt werden, für Zwecke der statistischen Auswertung selbstverständlich nur, und dass ein geringer Prozentsatz in der Größenordnung, ich glaube von 1% der Bevölkerung bzw. der Haushalte, Fragebögen bekommt, die dann halt mit dem Mikrozensusgesetz durchgedrückt werden. Das heißt also, man muss halt irgendwie diese Sachen ausfüllen, ansonsten gibt es halt irgendwie Strafgeld und man muss sie hinterher trotzdem ausfüllen und so weiter und so fort. Dieses ganze Prinzip ist irgendwie so schön komplex gemacht, dass es halt irgendwie echt schwierig ist, erstens Aufmerksamkeit dafür zu kriegen, weil muss man dann schwer erklären, wo die Risiken liegen. Und zweitens ist es irgendwie prinzipiell so angelegt, dass es halt die Folgewirkungen in so tiefen Komplexitätsschichten verborgen sind, dass sie nicht ohne weiteres auf den ersten Blick überschaubar und erklärbar sind.
Ja, ist vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, ein Grund darüber, warum Cookies und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, die unglaubliche, immer noch so wahnsinnig populär ist und alles andere, was mit schwierigen Dingen zu tun hat, überhaupt gar nicht. Wenn wir uns diese drei Kategorien anschauen, dann stellen wir ja fest, das sind alles Geschichten für sich, die wir mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger stark als Wahrheit akzeptieren. Ja. Und damit sind wir dann bei diesen beiden schönen Begriffen Geschichte und Wahrheit. Was ist Wahrheit? Und ist eine Wahrheit immer eine Geschichte? Oder nicht? Oder doch? Es gibt da so ein schönes Zitat, das ich auch sehr gern mag. Mal unbesehen dem, der es gesagt hat. Das ist eine klassisch journalistische Behauptung. Sie ist zwar richtig, aber sie ist nicht die Wahrheit.
Also der Kuhl hat ja auch irgendwie so seine Erfahrung mit den Journalisten und er war ja irgendwie oder ist immer noch einer der dreistesten Manipulatoren, die so rumlaufen und hat auch seine Erfahrung damit, seine Skandale so komplex zu gestalten, dass hinten irgendwie nie so viel an dem hängen bleibt, dass es irgendwie ernsthaft für ihn gefährlich wird. Der Kern dieser Aussage ist, Journalisten sind natürlich niemals objektiv. Journalisten sind immer auf der Suche nach Geschichten. Das kann noch niemand übel nehmen, Geschichten verkaufen sich einfach besser. So. Wer liest schon lange komplexe Diagramme in der Zeit? Das machen irgendwie ein paar hunderttausend Intellektuelle. Das Geld wird tatsächlich damit verdient, dass Geschichten schön, kurz und knapp und irgendwie mit Schweiß, Schwärme, Blut, Tränen, all die ganzen Sachen, die man immer so schon im Spiegel-TV sehen kann, die machen gute Geschichten aus. Und man kann, wie gesagt, den Journalisten kann man ihnen versuchen übel zu nehmen, ist aber eigentlich sinnlos, weil sie folgen tatsächlich nur dem Trend, dem Zeitgeist.
Und das erklärt vielleicht auch, warum wir als CCC so populär sind, weil wir lustige Geschichten möglich machen. Der Journalist als solcher kann ja sich nicht hinstellen und etwas schreiben, jedenfalls nicht, wenn er nicht einen gewissen Grad der Erleuchtung und Bekanntheit erreicht hat, sondern er braucht jemand, der ihm seine Geschichte erzählt. Also seine Geschichte. Der Journalist hat sich eine Geschichte ausgedacht und jetzt braucht er noch Leute, die ungefähr dieselbe Geschichte erzählen wollen, können, sollen. Und die interviewt er dann und das wird dann als O-Ton oder als Zitat in die eigene Geschichte eingebaut oder zur eigenen Geschichte gemacht. Im Zweifelsfall wird auch mal was ignoriert oder was verdreht. Haben da ja alle unsere Erfahrung gemacht. Es gibt da spannende Dialoge, die wir, denke ich, da in der Vergangenheit geführt haben. Eins war besonders lustig. Da rief mich mal eine Journalistin an, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und fragte mich, wie denn das ist. Sie hätte davon Geräten gehört, die über Distanz hinweg mikroelektronische Schaltkreise zerstören könnten. Und da dachte ich kurz nach und meinte, ja, das sind Hearthguns, High Radio Emission Frequency, tralala, irgendwas. Und wenn Sie dazu viel wissen wollen, kenne ich jemanden, der sich damit gut auskennt. Und der erklärt Ihnen was dazu. Aber worum geht's denn? Ob die eigentlich, auf welche Entfernung die denn funktionieren würden? Ja, naja, vielleicht so 5 bis 10 Meter, je nach Größe oder so. Ob die denn auch mit Autoelektronik funktionieren würden? Ja, sicher, wenn das Auto hinreichend komplex ist und so und überall sind da ja heutzutage Mikroprozessoren drin, funktioniert das sicherlich auch mit Autos. Ja, wie groß denn diese Geräte werden würden? Und ob man die auch tragen könnte. Na klar, man kann sich die auch auf den Rücken schnallen, sieht dann aus wie die Ghostbusters, aber es geht schon. Und wenn man dann selber in einem Auto sitzt oder auf einem Motorrad und das dann benutzt, was passiert dann? Und da fiel dann endlich bei mir der Groschen. Ja, wahrscheinlich funktioniert das auch, wenn man auf einem Motorrad sitzt, aussieht wie die Ghostbusters und hinter einem schwarzen Mercedes hinterherfährt, in dem eine Prinzessin sitzt. Naja, da hatte sie dann mitgekriegt, dass der Groschen gefallen war und da musste ich ihr leider erzählen, dass möglicherweise auch das Motorrad irgendwie bei drauf geht, aber da gibt es dann natürlich auch alte Modelle und aber viel schlechter, dass man das Ganze in dem Mercedes, dem Schwarzen, auch ziemlich gut nachweisen kann, ja, weil die Signatur von diesen Geräten dann doch eher
auffällig ist. Ja.
Auffällig ist. Da war jemand auf der
Suche nach einer schönen Geschichte.
Einer schönen Geschichte. Und es wäre eine schöne Geschichte gewesen, oder? Ich meine, Prinzessin von irgendwie, keine Ahnung, Hackern gejagt oder so.
Ja, es gibt da so ein schönes Zitat. Ich glaube, es ist von Kisch, aber ich kann mich da auch irren. Das hat mir irgendwie der Chefredakteur von der ersten Zeitschrift, in der ich mal irgendwie mitgearbeitet habe, irgendwie immer wieder irgendwie gesagt, und er meint halt, es gibt schöne Geschichten und es gibt wahre Geschichten, es gibt leider keine schönen und wahren Geschichten. Und in gewisser Art und Weise scheint da irgendwie, wenn man sich die Medien heutzutage anguckt, irgendwie deutlich was dran zu sein. Informationen braucht halt immer Geschichten, damit sie sich verankern können. Informationen, die halt nur so pur sind und hinter denen keine Story steckt, können sich die Leute nicht merken. die betrifft sie nicht, die berührt sie nicht emotional, die ist tatsächlich nicht besonders gut konsumierbar und wahrnehmbar.
Das kann jeder für sich, der öfter mal einen Vortrag hält, ausprobieren. Man versucht einfach mal, euren Vortrag auf die wesentliche Information zu reduzieren, hübsch zu abstrahieren und das Ganze dann in Folien zu gießen und einen Vortrag zu halten. Ihr werdet nicht gut ankommen.
Die Leute werden sich langweilen.
Genau. Wenn ihr das Gleiche einfach in 5 Geschichten, die nicht notwendigerweise alle richtig oder genau oder wahr sein müssen, die müssen nur schön sein, verpackt, dann haben die Leute auch noch nach Tagen alles behalten. Für Geschichten gilt, es gibt immer 4 Sichten. Deine Seite, ihre Seite, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist.
Also wir haben eine Weile da irgendwie an diesem schönen Spruch von Rousseau irgendwie rumgedacht und haben festgestellt, dass es einfach stimmt. Also der Mann hat recht.
Der wesentliche Punkt hier ist die Unterscheidung zwischen nicht deiner Seite, meiner Seite, das kennen wir alle, sondern der Wahrheit und dem, was wirklich passiert ist. Wenn man nämlich unterscheidet zwischen der Wahrheit und dem, was wirklich passiert ist, dann wird man feststellen, dass ihre Seite und die eigene Seite immer versucht durchzusetzen, dass es sich damit um die Wahrheit handelt, ja, und das, was wirklich passiert ist, im Hintergrund verschwindet.
Das interessiert eigentlich auch keinen, das ist eigentlich irrelevant. Das ist eigentlich, also um mal ein Beispiel zu nennen, es ist vollständig irrelevant, dass Airbusse über New York bisher noch nicht dazu geneigt haben, irgendwie spontan ihre Triebwerke zu verlieren und danach irgendwie abzustürzen. Darum ging es nicht. Hauptsache ist, dass hinterher die Wahrheit ist, dass dies so sein konnte. Das ist auch vollständig irgendwie irrelevant, was wirklich passiert ist über dem Schwarzen Meer, als irgendwie ein Passagierflugzeug von Israel kommt, zufällig, zumindest nach dem, was jetzt als die publizierte Wahrheit bekannt ist, von der einzigen irgendwie in der Luft befindlichen Luftabwehrrakete einer ukrainischen Marineübung getroffen wurde. Das ist auch vollständig unerheblich, ob die Explosion der Düngemittelfabrik in Toulouse ein Anschlag war oder nicht. Selbst wenn da noch irgendwie die Turbine rumgelegen hätten und irgendwie lauter unexplodierte Zeitzonen, es wäre in jedem Fall ein Unfall gewesen. Weil die Wahrheit zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Anschlag geduldet hätte. Das ist der Unterschied zwischen der Wahrheit und dem, was wirklich passiert ist.
Ja, ja, und warum? Also kapiert haben es die Leute in Anführungsstrichen ja schon. Weil diesem Spruch, wir werden niemals wissen, was wirklich passiert ist, habe ich noch nie so oft gehört wie dieses Jahr. Wir haben in einem sehr, sehr schönen Buch, das wir euch sehr ans Herz legen wollen, das heißt Zeitgeist, also die amerikanische Originalausgabe heißt Zeitgeist von Bruce Sterling, ein wunderschönes Konzept gefunden, das wie die Faust auf Auge passt, um all diese Dinge, auch diese Sache mit den 4 Seiten, hervorragend zu erklären. Bruce Sterling führt jedenfalls für uns oder so ein neues Konzept ein, das Konzept des Major Consensus Narrative. Das ist die anerkannte Geschichtsschreibung, wenn man so will. Das ist das, was alle sagen, wie es ist. Die Auswirkungen haben wir alle gesehen, oder ich mache mal ein paar Beispiele. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass das neue Jahrtausend hat angefangen mit dem 1. Januar 2000. Ja, nicht irgendwie, wie wir in der Mathe, in der Schule gelernt haben, Matheunterricht, irgendwie, wenn man bei 0 und bei 1 oder wo man anfängt, fängt zu zählen, etc. Und eigentlich wäre es doch das Jahr 2001 gewesen, wo das Jahrtausend angefangen hätte. Das ist irrelevant, wenn alle der Meinung sind, dass das neue Jahrtausend mit dem Jahr 2000 anfängt. Nicht? Und ich meine, selbst dann heißt es beim Spiegel in der Hausmitteilung, auch wir werden in Zukunft behaupten, das neue Jahrtausend fängt mit dem Jahr 2000 an. Schreiben Sie uns keine Leserbriefe, wir wissen, dass es eigentlich nicht so ist.
Das ist der Major Consensus Narrative. Das ist die Geschichte, die zur Wahrheit wird.
Die Geschichte, die die größte Population miteinander teilt, sozusagen.
Ja.
So. Und da ist die Wahrheit nicht mehr definiert als what really happened. What really happened is what really happened and what will we ever know? Who gives a shit? Die Frage ist, was ist die Wahrheit und wer definiert die Wahrheit? Bin ich das oder sind Sie das? Wer auch immer es tut, die Wahrheit muss immer dem Major Consensus Narrative folgen. Wenn sie das nicht tut, ist sie nicht die Wahrheit. Dann ist sie einfach eine weitere Verschwörungstheorie.
Was, worüber man sich im Klaren sein muss, ist, dass dieser Major Consensus Narrative ist immer gebunden an verschiedene Voraussetzungen, zum Beispiel an die Sprache. Die Sprache ist so ziemlich das mächtigste Werkzeug, das der Mensch hat. Und darüber ist auch am leichtesten manipulierbar. Es gibt irgendwie schon lange Historie der Abhandlung darüber, wie die Wortwahl, wie Sprache an sich, Viktor Klemperer hat da viel geschrieben zu, tatsächlich das Denken beeinflusst, wie die Wahrnehmung durch Sprache beeinflusst wird, durch die Wahl der Worte und auch durch das Vorstellungsvermögen, was damit ausgelöst wird. Und die Manipulation der Realität, der wahrgenommenen Realität, um genau zu sein, ist tatsächlich genau das, was irgendwie Medien tun, was Werbeagenturen tun und so weiter und so fort.
Es gibt. Wobei man jetzt auch noch irgendwie eine Stunde darüber reden könnte, dass ja das Fernsehen die Dinge stark geändert hat und so, kann man heute noch jeden Politiker fragen, der ein bisschen länger dabei ist. Und ein Hinweis, den wir aufgeschnappt haben in Niall Stephensons aka Stephen Bury. Ja. Entschuldigung, das ist falsch geschrieben. Dass sich das Ganze nochmal ändern könnte mit HDTV, weil wir dann dort mit, also High Definition Television, anderen Farbräumen arbeiten können und die Kameras mit anderen Farbräumen arbeiten können. Das heißt, die Leute werden tatsächlich das sehen, was ist. Ja, also sie sehen sozusagen allein, was sie von den Farben her, das, was gerade wirklich passiert. Also die Wahrheit entspricht dann sozusagen sehr viel mehr dessen, was tatsächlich zu sehen ist. Das heißt, die Leute, die einfach gut mit Schminke umgehen können und mit irgendwie Scheitel ziehen und Haare festbacken und Kameraeinstellungen, dass die Leute nicht aussehen wie Zombies, sondern wie Menschen und Weißabgleich etc., die werden diesen Vorteil nicht mehr haben, ja. Der wird einfach verschwinden.
Der Standard wird nochmal geändert.
Da wird sich echt nochmal was passieren.
Also wenn man sich halt im Klaren sein muss, irgendwie die Mondlandung hat nur im Fernsehen stattgefunden. Ja. Also ob da jemand tatsächlich auf dem Mond rumgelaufen ist, ist vollständig irrelevant. Hinterher waren 1 Milliarde Menschen der Überzeugung, nämlich die am Fernsehen gesessen haben, dass da jemand auf dem Mond rumgelaufen ist. Niemand von uns hat die Möglichkeit nachzuvollziehen, ob da jemand auf dem Mond rumgelaufen ist. So vielleicht irgendwie in ein paar Jahren, wenn wir irgendwie ordentliche Teleskope haben, irgendwie mit Adaptive Optics und so weiter. Halt, mal zurück. Ah, okay. Ja. Worüber man sich im Klaren sein muss, ist, dass Menschheit sind. Wir haben seit ewigen Zeiten nur in Erzählungen kommuniziert. Die Menschheit hat den größten Teil ihrer Zeit am Lagerfeuer verbracht, wo sie sich gegenseitig Geschichten erzählt hat. Und wenn irgendwie mal ein Reisender von weit weg kam, der irgendwie neue Geschichten hatte, oder ein Barde aus einer anderen Stadt, der irgendwie neue Geschichten hatte, dann war das Äquivalent von dem Erscheinen von Internet. Dann gab es plötzlich neue Geschichten, dann gab es neue Stories, die weitergetragen werden konnten und so weiter und so fort. Das ist der Grund, warum wir so abhängig davon sind, dass es gute Geschichten sind, dass auch tatsächlich mittlerweile denke ich so tief in der Struktur des menschlichen Gehirns drin, dass sich gute Geschichten besser merken bei den meisten Leuten als reine Fakten.
Ja. Und es gab jetzt zumindest mal auf die Geschichte von hier jetzt unsere Region betrachtet ein paar Punkte, wo dieser Major Consensus Narrative immer wieder durch Medien oder whatever services oder so nochmal auf den Punkt gebracht worden ist. Ja, Volksempfänger, Tageszeitungen und die Tagesschau selber. Ihr habt das vielleicht nicht mitgekriegt, aber wenn ihr eure Eltern fragt, mit der Einführung der Tagesschau hat das noch irgendwie ein Vierteljahr gedauert oder ein halbes und dann rief man nicht mehr abends um 8 irgendwo an, weil da saßen alle vor der Tagesschau. Man rief erst wieder um 7:45 irgendwo an. Ja, weil das Volk saß vor der Tagesschau und hatte am nächsten Tag, am Start des nächsten Tages oder mit dem Ende dieses Tages einfach mal dieselbe Geschichte verpasst bekommen. Ja? Vereinheitlichung dessen, worüber man spricht, worüber man denkt und das, was diskutiert wird. Und was wir jetzt sehen mit Medien wie Internet etc., ist natürlich, dass sich jeder seinen Wahrheitslieferanten aussuchen kann. Ja, ich muss mir nicht mehr irgendwie einen gleichgeschalteten, in Anführungsstrichen, Wahrheitslieferanten aussuchen, sondern ich kann mir meinen eigenen aussuchen und damit dann meinen eigenen Realitätstunnel sehr viel länger nicht verlassen, als wenn ich jetzt darauf angewiesen bin, irgendwie die Tagesschau zu sehen. Ja, was möglicherweise erklärt, warum die etablierten Parteien im Moment ein Problem haben, damit ihre Wähler irgendwie alle über einen Kamm zu scheren. Ja, und Single-Topic-Parteien in der Lage sind, tatsächlich Mindshare zu bekommen und damit auch Wählerstimmen.
Ja, also das Internet ist halt immer sozusagen eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite fächert es natürlich diesen Major Consensus Narrative auf. Es ist so, dass es plötzlich viele verschiedene Narratives gibt, die nebeneinander her und sich einander überschneidend existieren. Die Möglichkeit, den eigenen Realitätstunnel, der sich aus vielen verschiedenen Geschichten und vielen verschiedenen Wahrheiten, die man für sich selbst hat, zusammensetzt. Man kann sich sozusagen wesentlich mehr nur in Informationsströmen bewegen, die zu dem eigenen Realitätstunnel dazu passen, muss ihn nicht so oft verlassen. Und bisher war es immer so, dass du, wenn du nur Fernsehen hattest, dann hattest du entweder die Wahl, du hast dich dem angepasst, dem, was dir in der Tagesschau entgegenkam, oder du hast gemerkt, das ist ja richtig scheiße und hast blockiert. Und die Mittel der, was immer so schön, Gegeninformationsbewegung, freie Medien und so weiter und so fort, ist nichts weiter als Wege, die eigenen oder andere Geschichten zu transportieren. Genau. Die interessante Frage ist, was macht Geschichten wahr? Also, welche wesentlichen Kriterien gibt es? Wir haben festgestellt, dass eine Geschichte sich im Major Consensus Narrative, zumindest im eigenen, bewegen muss, damit sie als wahr erkannt wird. Deswegen gibt es halt Geschichten, die zum Beispiel von den meisten Leuten hier im Raum für wahr gehalten werden würden, die aber irgendwie, wenn man irgendwie eine Umfrage auf der Straße da draußen machen würde, definitiv irgendwie nicht als wahr durchgehen würden. Weil die Leute, die hier sitzen, zumindest zum großen Teil irgendwie sich aus ganz anderen Quellen informieren als der durchschnittliche Tagesschau-Zuschauer. Es gibt Wahrheiten, die passen nicht so richtig ins Weltbild, die sind aber trotzdem wahr. Wie zum Beispiel, dass irgendwie dieser Santa Claus irgendwie mit irgendwie rotem Mantel, weißem Bart und so weiter und so fort eine Coca-Cola-Erfindung ist. Ja, das hat Coca-Cola vor irgendwie etlichen Dutzend Jahren eingeführt und ist mittlerweile irgendwie dank der Marketingmacht dieser Firma irgendwie so richtig im Bewusstsein drinne. Weihnachtsmänner haben halt rot zu sein, ist halt so. Ja, das ist tatsächlich sie haben es geschafft, diese Kunstfigur in den Major Consensus Narrative reinzuprügeln, indem sie lange genug draufgehauen haben, mit genügend Werbemacht, mit genügend Propagandabrandweite. Machst du mal eins weiter?
Ja.
Dieser Major Consensus Narrative ist eine Sache, die auf tieferen Schichten beruht. Als tiefstes haben wir die Archetypen. Das heißt, es sind Geschichten, die halt die Menschheit von seit Anbeginn begleiten. Es sind halt so grundsätzliche Geschichtsmuster, die immer wieder auftauchen. Man findet sie zum Beispiel in den griechischen Tragödien, teilweise in relativ gut konzentrierter Form. Man findet sie halt auch zum Beispiel in den Werken von Jung, der irgendwie versucht hat, sich da ein bisschen näher dem anzunähern. Es sind halt so prinzipielle Basiselemente von Geschichten. Man findet sie zum Beispiel auch in Soaps. Also wenn man so TV-Soaps sich anguckt, so da gibt es immer wieder so dieselben 15 Story-Elemente, die halt miteinander rekombiniert werden mit unterschiedlichen Darstellern. Man findet sie zum Beispiel auch irgendwie in Star Trek. Da gibt es halt immer wieder so dieselben Elemente, die halt irgendwie anders kombiniert werden. Und Änderungen ergeben sich eigentlich tatsächlich nur durch die Persönlichkeiten, die in diese Geschichten reingesteckt werden. Und der Grund, und warum...
das generelle Setting drumherum, also ob das jetzt ein Science-Fiction-Setting ist oder nicht.
Genau,
ist... Was aus meiner Sicht wichtig ist, wenn man sich diese Pyramide betrachtet, dass die natürlich völliger Quatsch ist auf eine Art, weil wir ja hier nicht einen Kulturkreis fahren, sondern irgendwie, weiß ich nicht, auf diesem Planeten mindestens fünf, drei,
ja,
wesentliche Kulturkreise sind, die sozusagen alle ihren Block haben, der möglicherweise oder auch nicht möglicherweise dann wieder auf denselben Archetypen fußt. Ja, das kann ja sein. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von, ob das irgendwie planetenübergreifend ist, die Archetypen. Aber die Kulturkreise sind es mal definitiv nicht. Und ich denke, das ist sehr wichtig, zu betrachten, wenn man versucht zu verstehen, warum manche Geschichten in manchen Kulturkreisen als wahr akzeptiert werden und manche Geschichten eben nicht. Ja, und ich weiß nicht, wir hätten so gern noch hier gehabt so eine Fake-Tagesschau über eine Galaxie, die irgendwo explodiert und die man am Abendhimmel sehen kann. Und da haben sie dann ein paar Japaner interviewt, die meinten so, ja, weil sie Angst vor der Strahlung haben, gehen sie jetzt schon mal irgendwie Klamotten einkaufen und irgendwie essen für 2 Monate. So, und ich habe das auch erst gesehen und gedacht, naja, die sind halt so, die Japaner, nicht? Und die kaufen tatsächlich irgendwie das Zeug, und ich weiß auch, dass irgendwie, wenn das Licht so schnell sich bewegt, dann wird die Strahlung das wohl nicht ganz tun. Und wir haben noch ein paar Jahrtausende Zeit irgendwie, bis hier irgendwelche Strahlung, wenn denn überhaupt, auftaucht. Aber das sind ja dann auch wieder Vorurteile oder so, die wir in unserem Kulturkreis etablieren und pflegen anderen Kulturkreisen gegenüber.
Die wiederum zum eigenen Kulturkreis gehören. Also Vorurteile gegenüber anderen Kulturkreisen sind Bestandteil des eigenen Kulturkreises.
Genau.
Sehr wesentlich. Und auf diesem Kulturkreis funktionieren halt diese Narratives. Diese Geschichten und diese Basis-Story-Elemente sind halt begrenzt. Es gibt halt vielleicht manchmal wieder ein paar neue, aber wenn sie gut sein sollen, dann sind es halt eigentlich tatsächlich immer wieder dieselben in einer Verpackung. Nur wenn diese Geschichten irgendeine Art von Wahrheit haben, wenn sie ein persönliches Element haben, und wenn sie, wie gesagt, den Anteil an diesem Kulturkreis haben, dann sind sie tatsächlich in der Lage, in den Major Narrative einzugehen. Genau. Ja, dieser Narrative wird durch die Geschichtsschreibung weitergegeben. Was man sich bewusst sein muss, ist, Geschichtsschreibung, also das, was tatsächlich in den Medien passiert, beziehungsweise was hinten rauskommt in den Geschichtsbüchern, ist immer die Geschichtsschreibung der Sieger.
Ich denke, das haben wir alle mehr als einmal gehört,
wahrscheinlich. Ja? Also die Geschichte, die halt hinten rauskommt, irgendwie aus dem Römischen Reich, irgendwie beruht im Wesentlichen auf den römischen Aufzeichnungen. Gibt es irgendwie kaum irgendwie andere Quellen zu. Die haben halt gewonnen, letzten Endes. Auch wenn sie zum Schluss eigentlich verloren haben, aber eigentlich haben sie gewonnen, zumindest in der Geschichte. Und diese Revision der Vergangenheit, also der Anspruch, dass die Vergangenheit das eigene Jetzt stützt und rechtfertigt, die ist halt uralt. Urkunden wurden schon gefälscht, seit die Leute angefangen haben zu schreiben. Und Geschichtsschreibung wurde verändert, seit die Leute tatsächlich in der Lage waren, irgendwie alte Urkunden aus dem Archiv zu holen und neue da reinzulegen. Und der Kern dieser ganzen Geschichte ist, dass es wird nie eine Möglichkeit geben, festzustellen, was früher war, es sei denn, man ist irgendwie in der Lage, da per Zeitmaschine hinzufahren oder hinzugucken. Aber gehen wir mal davon aus, dass es irgendwie nicht der Fall sein wird, dann gibt es keine Möglichkeit festzustellen, was wirklich passiert ist vor einer gewissen Zeit. Sondern es gibt halt tatsächlich immer nur die Möglichkeit, vielleicht mehrere Sichtweisen auf das, was wirklich passiert ist, zu haben und eventuell möglicherweise halt, wie gesagt, die Wahrheit, wie sie in die Geschichtsschreibung eingegangen ist, zu lesen. Aber nicht das, was wirklich passiert ist. Weiter. Ja, Verschwörungstheorien ist ja ein sehr beliebtes Thema auf diesem Kongress, so in der Historie.
Wie passen die hier ins Bild?
Genau.
Wie passen die hier in unsere Definition rein? Und aus unserer Sicht sind das einfach Geschichten, die zu gut sind, als dass sie vollständig verschwinden. Ja, was weiß ich, Kennedy ist vom CIA umgebracht worden, es war eine Verschwörung. Elvis ist von Außerirdischen gekidnappt worden und lebt noch. Whatever, die sind einfach zu wahr, die sind zu gut, die sind zu selbsterzählend, ja, zu einfach zu verstehen, zu natürlich muss es so sein, es kann gar nicht anders so sein. Auf der anderen Seite aber ein bisschen too far out, also ein bisschen zu weit weg von dem Major Consensus Narrative, um von der Allgemeinheit als Wahrheit akzeptiert zu werden.
Die Schwierigkeit bei solchen Verschwörungen ist ja immer, man muss ja immer mit dem Schlimmsten rechnen, nämlich dass es tatsächlich irgendwie das, was wirklich passiert ist, einfach nur die Ursache von Dummheit und Ignoranz war und kein böser Wille. Muss man ja halt immer mal wieder irgendwie annehmen. Die Faustregel, die so bei so Geheimdiensten halt so, zumindest bis vor einigen Jahren irgendwie so gehandhabt wurde, war also, naja, so ein seltsames Ereignis in einem Kontext irgendwie kann noch Zufall sein. 2 seltsame Ereignisse sind schon irgendwie hochgradig verdächtig und 3, da steckt auf jeden Fall ein Plan dahinter. Das ist halt so eine Faustregel, die man halt irgendwie anwenden kann, wenn man halt viel mit seltsamen Ereignissen zu tun hat. die kann einem natürlich auch helfen zu beurteilen, ob irgendwie eine Geschichte jetzt sich dem nähert, was wirklich passiert ist oder nicht. Wichtig an Verschwörungstheorien ist, wie man sie präsentiert. Eine gute Verschwörungstheorie zeichnet sich dadurch aus, dass man bei der Präsentation der Verschwörungstheorie genügend Fakten liefert, um Interesse anzutriggern. Das heißt also, dass ich eine genügend große Faktenbasis präsentiere, die den Leuten als wahr erscheint, also die sich zumindest irgendwie ein Stück weit innerhalb des Narrative bewegt, dem mein Publikum so folgt. Und aber genügend Fakten wegzulassen, die mein Publikum selbst nachvollziehen kann. Weil, in dem Augenblick, wo ich hingehe und sage, okay, das ist die Faktenlage und ich präsentiere die Faktenlage vollständig, bleibt für den Einzelnen nichts mehr zu tun. Er kann mir entweder glauben oder nicht. In dem Augenblick, wo ich Sachen einfach weglasse, von denen ich aber weiß, dass er sich die ganz einfach selber googeln kann oder anderweitig nachvollziehen oder auffinden kann, steigt meine Glaubwürdigkeit allein dadurch, dass er sagt, guck mal, das hat der gesagt und ich habe nachgeguckt und es stimmt tatsächlich, irgendwie die Quelle gibt es tatsächlich, ich habe das nachgelesen, habe mir das Paper gezogen, das ist wahr. Dadurch zeichnen sich wirklich gute Verschwörungstheorien aus. Das heißt also, wenn ihr eine Verschwörungstheorie zu präsentieren habt, dann um Gottes Willen nicht die gesamte Faktenbasis präsentieren, sondern nur ein Stück davon und den Rest so anlegen, dass er gut nachvollziehbar und gut nachrecherchierbar ist.
Was vielleicht auch erklärt, dass einige Leute, die einfach besser sind, was Pattern-Matching angeht, vielleicht auch anfälliger sind für Verschwörungstheorien. Ja? Weil denen muss man eigentlich nur irgendein bisschen Informationen geben und dann werden sie schon Patterns finden. Ganz von alleine. Zu jedem beliebigen Punkt. Zum Beispiel dazu, dass es ein Major Consensus Narrative gibt und dass der irgendwas mit der Wahrheit zu tun hat. Ja, das ist vielleicht tatsächlich so, dass bei Kennedy die Verschwörungstheorie, ja, das versuche ich gerade, dass bei Kennedy die Verschwörungstheorie der Major Consensus Narrative ist, dass wer auch immer ein Interesse daran hat, zu erzählen, dass es kein Attentat war von dem CIA, den Aliens, den weiß ich nicht was, dass die es einfach nicht geschafft haben. Das ist richtig.
Ein guter Ansatzpunkt, um festzustellen, ob etwas tatsächlich irgendwie im Major Consensus Narrative angekommen ist, ist, sich die Kassenzahlen von den entsprechenden Filmen anzugucken. Ja, also die Oliver Stone-Filme sind ja da immer sehr beliebt. Da kann man halt sehen, irgendwie, wie sehr tatsächlich irgendwie solche Dinge irgendwie da schon angekommen sind. Und bei Kennedy ist es halt wirklich eindeutig, da ist es halt so, ich meine, wer von euch glaubt, dass Kennedy von irgendwie einem einsamen Irren erschossen wurde?
Ja, ihr wollt doch nur anders sein.
Genau. Genau, wir sind alle Individuen.
Sicher, genau. Also, nochmal zurück zu your side, their side, what really happened and the truth. Das ist natürlich eine Scheißgrafik, aber die Aussage ist, what really happened is what really happened und das werden wir nicht ändern können. Das werden wir vielleicht nie erfahren, whatever, interessiert niemanden. Ich habe, wenn what really happened wird zu das, was wir dann später als the truth akzeptieren oder nicht akzeptieren, auf dem Weg dahin muss es ja erzählt werden. Ich meine, es ist etwas passiert, es ist passiert, aber man muss entweder dabei gewesen sein, um zu wissen, was passiert ist, oder man um eine Idee von der Wahrheit zu haben, oder man hat es gehört. Und in dem Moment, wo man es gehört hat, ist es schon erzählt worden.
Und wenn man dabei gewesen war, dann wird natürlich die Wahrnehmung durch die eigenen Presets manipuliert. Das heißt also, man selbst wenn man dabei gewesen ist, wird man nie feststellen, what really happened.
Stimmt, da gibt es ja sogar Leute, die behaupten, dass das biologisch eingebaut ist. Ja. Freund-Feind-Erkennung, weglaufen, nicht weglaufen, Vorsortierung durch die irgendwas, Zwirbeldrüse und so weiter. Also, what really happened wird erzählt und wird dadurch zu der Wahrheit. Ja? Bei dieser Erzählung habe ich jetzt your side, their side, whatever, Leute, die versuchen, diese Wahrheit zu definieren in ihrer Erzählung und da natürlich in einem gewissen Wettbewerb drin sind.
Ja? Und zwar dem Wettbewerb darum, definieren zu dürfen, was die Wahrheit hinten raus sein wird. Darum geht es. Letztens ist all, was wir irgendwie mitbekommen, Propaganda, PR, all die ganzen kleinen und großen Manipulationen, sind der Wettbewerb darum zu definieren, was die Wahrheit ist, was tatsächlich in die Geschichte eingeht.
Und wer wird also gewinnen? Wer gewinnt mit der Wahrheit? Na klar, der, der die bessere Geschichte erzählen kann. Und die bessere Geschichte heißt in diesem Fall nicht irgendwie die schönere Geschichte, sondern die Geschichte, die dichter an dem Major Consensus Narrative drin ist.
Warte mal. Mikro. Hallo? Ja. Zum Beispiel einen interessanten Trick in diesem Zusammenhang ist es, wenn man zum Beispiel einer Regierung, einer Geheimdienst ist und man hat Sachen zu verstecken oder es sind Sachen gelaufen, die halt, wo man eine Angst hat, dass die rauskommen, ist es nicht zu versuchen, die Fakten zu verstecken, sondern die Fakten irgendeinen Irren zu geben, der schon mal tausendmal komische Sachen erzählt hat, und nochmal 10 anderen Irren irgendwelche andere komische Fakten zu geben.
Genau.
Damit passiert nämlich so viel Rausch in diesem Raum von Geschichten, dass auch wenn die Wahrheit oder was wirklich gelaufen ist, dazwischen ist, es nachher für keiner mehr nachzuvollziehen ist, was da wirklich gelaufen ist.
Ja, da sind wir nämlich genau bei der nächsten Folie, nämlich der Informationskontrolle, dem taktischen Umgang mit der Wahrheit. Kein Problem, es passt ja perfekt. Der Informationsüberfluss, dem wir ausgesetzt sind, und machen wir uns nichts vor, sie sind dem ausgesetzt, selbst wenn wir irgendwie kein Radio hören, kein Fernsehen gucken, das Internet alleine ist genug, führt dazu, dass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt die Faktenbasis von den meisten Stories, die wir lesen, nachzuvollziehen. Das heißt, dass die Anzahl von Geschichten, die wir einfach so hinnehmen müssen, steigt, weil die Anzahl der Geschichten insgesamt steigt und wir nur eine endliche Bandbreite pro Person haben, um Fakten nachzuvollziehen. Ist so. So, man kann da noch ein bisschen was tun über Vertrauen und irgendwie Freunde, die man kennt, von denen man glaubt, dass sie Geschichten nachvollzogen haben. Aber wer von euch hat dann zum letzten Mal irgendwie tatsächlich irgendwie sich die Mühe gemacht, mal die Quelle einer Story richtig so nachzuvollziehen?
Oder mal. Wenn man es tut, das kostet Zeit und es kostet Geld. Ja. Also das letzte Mal, als wir irgendwas richtig versucht haben nachzuvollziehen, mussten wir uns noch eine Studie aus den USA schicken lassen. Und irgendwie, da hat der Zoll irgendwie für dieses Kilo Papier allein 30 Mark gekostet irgendwie, und das hat irgendwie 3 Wochen gedauert. Und dann muss man sich durch ein 512 Seiten irgendwie Dokument durch irgendwie wühlen und kommt dann damit raus, dass tatsächlich irgendwie dieses Dokument das eine sagt, der Abstract, der der Presse kommuniziert worden ist, etwas anderes sagt.
Als das Dokument an sich?
Genau. Und die Presse hat das halt abgedruckt. So, kann ich da den Journalisten einen Vorwurf machen? Nö. Habe ich ihn den vorher gemacht? Na klar. Ja, so, aber ist halt so. Kostet Zeit, kostet Geld.
Ja. Weizenbaum sollte ja bekannt sein, so als Kritiker irgendwie der Informationsgesellschaft an sich, vertritt er seit einiger Zeit die These, dass Informationsüberfluss die neue Strategie der Herrschenden ist. Das heißt also, dass die Zuschüttung mit nicht wesentlichen Informationen tatsächlich die Strategie ist, um die wesentlichen Informationen zu verbergen. Und das ist tatsächlich auch genau die Strategie, die wir gerade zum Beispiel über diese Afghanistan-Nummer sehen. Die Bandbreite, die Input-Bandbreite, die jeder Einzelne hat, wird systematisch aufgebraucht durch unwesentliche Geschichten. Es wird nicht versucht zu kommunizieren, was tatsächlich passiert ist, und zwar genau überhaupt gar nicht, sondern es wird versucht, schöne Geschichten, die so mit dem, was man so weiß und kennt und das dem Narrative entspricht, übereinstimmen, zu bauen und damit den Input zu füllen, den jeder Einzelne hat. Das heißt, es wird systematisch der Noise Level hochgefahren. Wie Churchill so schön sagte, im Krieg ist die Wahrheit so kostbar, dass sie immer von einer Leibwache von Lügen umgeben sein sollte, trifft die Sache da tatsächlich genau auf den Punkt. Das heißt, es wird überhaupt nicht versucht, auch nicht in den Medien versucht, sich der Wahrheit anzunähern, sondern es wird tatsächlich versucht, beziehungsweise dem, was wirklich passiert ist, anzunähern, sondern es wird versucht, eine Wahrheit zu konstruieren, die dann tatsächlich auch den Leuten, die der Sache eigentlich kritisch gegenüberstehen, mangels anderer Input-Brandweite mehr oder mehr auf den Pelz rückt.
Ja, und ich glaube, irgendwie die sich auf Hearings und Veranstaltungen von der EU oder auch nur der Bundesrepublik etc. rumtreiben, können da auch ein Lied von singen, dass das in der Politik zum Teil institutionalisiert ist. Nicht nur Informationsüberfluss, auch das Abfragen von Reaktionen. Wir hätten da gerne Ihre Stellungnahme, hierzu Ihre Stellungnahme, dazu Ihre Stellungnahme, dazu Ihre Stellungnahme. Schauen Sie das Dokument nochmal rein. Nein, das Dokument haben wir nicht da. Das müssen Sie im Keller am Ende des Ganges, hinter der Tür, auf der steht, Vorsicht, bissiger Tiger, abgreifen etc. und so weiter. Aber das bis gestern, dass da Dinge halt institutionalisiert werden, die einem dann das Gefühl geben sollen, dass man etwas tun kann, etwas machen kann und auch etwas tut und sich echt abrackert, und tatsächlich werden die Entscheidungen dann auf dem Flur gefällt.
Genau. Entschuldigung, jetzt würde ich mal genau an der Stelle mal kurz einhaken, weil ihr damit habt vorhin, ich würde gerne mal kurz für die Verschwörungstheorie eintreten. Ihr habt vorhin Lady Di, irgendwie Mr. Kennedy, sogar Tron und Hagbard in einem Kontext erwähnt und habt gesagt, ja, das kann so oder so gewesen sein. Und du selbst hast Kennedy gesagt, die CIA oder die Außerirdischen, Elvis Presley und die Außerirdischen. Und du hast selber sozusagen völlig absurde Möglichkeiten mit eingestreut, die, wenn ich Hobbes Theorie jetzt nochmal kurz sehe, aber natürlich Theorien sind, die du kreieren musst. Wenn wir davon ausgehen, es gibt, und ich sage jetzt mal nicht Verschwörungstheorie, sondern den anderen Begriff dafür, und der heißt Sachzusammenhangstheorie, dass es eben einen Sachzusammenhang gibt zwischen der Art und Weise, wie Herr Kennedy den amerikanischen Haushalt geführt hat, wie er mit der Kuba-Krise umgegangen ist und so fort auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben der Möglichkeit, dass Leute dafür Geld umbringen, ihn umzubringen, um andere große Geschäfte zu machen. So, das ist jetzt die eine Geschichte. Und die andere ist, dass jetzt passiert das, jetzt gibt es einen Verdächtigen und jetzt treten auf einmal noch drei andere Theorien auf. Auch Leute, die irgendwie vor Ort waren, die irgendwie einen guten Grund oder einen zweifelhaften Geisteszustand hatten, die es gewesen sein könnten. Und im Zweifelsfall sind diese Geschichten alle so toll, dass sie die eigentliche Kerngeschichte so relativieren, dass die hinter einem Wand von, oder wie Churchill hier gesagt hat, zwischen einer Leibwache von Lügen verschwinden.
Genau.
So, und wenn das aber, wenn du das jetzt hier so vorstellst, dann frage ich mich, wie du vorher das so unreflektierst. Also Entschuldigung, Ron, das kam mir ziemlich unreflektiert vor, wie du dann sagst, ja, ja, oder eben die Außerirdischen. So, weil da hast du selber dich zum Transportator einer Wand von Lügen gemacht gerade.
Nee. Der Punkt ist, der Kennedy da vorne, da ging es um die Darstellung dessen, was der Major Consensus Narrative ist.
Genau, Scheiß auf die Sachzusammenhänge.
Genau, die Sachzusammenhänge werden es nie in den Major Consensus Narrative machen, weil sie so zu komplex sind.
Verstehst Wenn du? Sie keine gute Geschichte erzählen, sind sie tot.
Dann sind sie nicht die Wahrheit. Dann sind sie nur das, was wirklich passiert ist.
Ja, aber macht ihr euch das schon zu eigen, dass euch das nicht mehr interessiert?
Nö, wir sagen nur, wie die Welt da draußen ist.
Nee. Nein, 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 nein.
Ja. Es zu verstehen ist lernen, damit klarzukommen.
Genau, da kommen wir noch gleich zu.
Ja, aber das ist Wahrheit als kulturelle Konvention.
Okay. Als kulturelle Konvention, okay. Okay, ja, die Sache, gehen wir nochmal zurück.
Kann jemand dir mal da oben mal ein Mikro geben?
Hallo? Ja. Wenn du dein Theoriemodell nicht selbstreflexiv anwendest, halt, dann produzierst du doch schon wieder diesen Major Konsensus. Also die Aussage zum Beispiel, dass die Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird, ist doch schon eine MCN. Halt. Also ist
Natürlich.
Das schon.
Hm? Ich meine, niemand hat behauptet, dass wir euch hier erzählen, was wirklich passiert ist.
Nee, aber du. Doch, genau.
Ich meine, wenn ihr das...
Wenn
ihr
aber
das
wenn du anfängst zu reden, wenn ich erzähle euch, wie die Welt draußen funktioniert, dann erzählst du mir doch, was wirklich passiert, oder nicht?
Na, oder ja, vielleicht danke. Die Wahrheit.
Ja, auf jeden Fall nicht die Wahrheit, denke ich auch. Das ist ein Theoriemodell, was du vorstellst und was du nicht nach den nach diesen Grundsätzen des Theoriemodells betrachtest. Das wundert mich auch. Also ich bin an diesem Reflexiven bisher geblieben.
Nein, 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 Moment. Wir versuchen zu trennen zwischen dem, was wirklich passiert ist, von mir aus auch zwischen dem, was da draußen wirklich passiert, und der Wahrheit. So, und ich habe vorhin gesagt, in dem Moment, wo etwas erzählt worden ist, ist es nicht mehr das, was wirklich passiert ist. So, und das musst du dann vielleicht einfach mal auf meine Worte anwenden. Ich kann hier gar nicht erzählen, was wirklich passiert. Das geht nicht, weil ich einfach nur mit Sprache arbeite.
Ja, das habe ich verstanden. Aber das, was du anbietest halt, also die Alternative wäre ja zu sagen, es gibt sowas wie eine intersubjektive Transparenz und die wird transparent gemacht.
Nee.
Wird das Theoriemodell, also was ein Teil des Theoriemodells, was du hier vorstellst, wird erstmal hinfällig oder überflüssig machen. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist, dass wenn du damit argumentierst, dass es sowas wie eine intersubjektive Transparenz gibt, dann gibt es auch eine reale soziale Wirklichkeit, die nachvollziehbar ist. Und da ist das unabhängig davon, inwieweit Wahrheitsfindung oder Schaffung selbst als Modell nochmal stattfindet.
Kann ich vorstellen, dass wir uns nochmal bei Gelegenheit darüber unterhalten, ob Kommunikation wirklich möglich ist.
Ich kann das nochmal vom Podium aus zu machen, als Vorreferat, wenn ihr euer Modell nochmal vorstellt. Aber weil das eine echte Alternative
ist. Ich würde dich ja echt ungern ab, aber wir würden gerne noch weitermachen und zum Schluss die Fragen machen, weil wir haben uns da schon so ein bisschen was bei gedacht. Okay, ein wesentlicher Punkt war noch Informationskontrolle und Informationsbeschränkung. Die wird möglichst unter der Decke durchgeführt, und zwar so, dass es irgendwie möglichst wenig Aufschrei erzeugt. Also zum Beispiel haben sie über Afghanistan mitnichten irgendwie ihre Gesetze zur Shutter Control angewendet, die halt es ihnen durchaus ermöglicht hätten, einfach den kommerziellen Satellitenbetreibern zu verbieten, Bilder von der Gegend zu machen.
Und hätte das ein Geschrei gegeben?
Das hätte ein großes Geschrei gegeben, von wegen, ihr habt ja was zu verbergen, dann sie haben schlicht und ergreifend...
Das wäre eine Geschichte gewesen. Die USA verbergen was. Genau. Satellitenbilder. Das wäre was gewesen.
Sondern sie haben sie einfach gekauft. Normale kommerzielle Transaktionen. Einmal das Abonnement über Afghanistan für die nächsten 6 Monate für irgendeinen soliden 6- oder 7-stelligen Dollarbetrag.
Komplett und exklusiv.
Genau. So. Das Erste, was im Ersten Weltkrieg zerstört wurde, waren die Telegrafenleitungen. Im Krieg versucht jede Partei natürlich irgendwie ihr Monopol über den Major Consensus Narrative in ihrem Land zu erhalten, mit allen Mitteln, notfalls mit Zensur, notfalls mit direktem Eingriff in die Pressefreiheit. Das heißt, diese Zweischneidigkeit von Kontrolle der Informationen, um die es wirklich geht, und das Hochfahren des Noise Levels, also das Hochfahren der Informationen, die vollständig irrelevant sind, die nichts mit dem, was wirklich passiert, zu tun hat, um eine Wahrheit zu bilden im Bewusstsein der Bevölkerung, die konform ist mit den Zielen der Leute, die da diese Manipulation betreiben, ist eine alte Kunst und die wird immer mehr verfeinert.
Das heißt, wir sehen hier 2 Schlachtfelder. Das erste ist, ich versuche als Manipulator meine eigene Story, die ich zu erzählen habe und mit der ich versuche durchzukommen, Geld zu verdienen, was weiß ich, viel Sex zu haben, keine Ahnung, an den Major Consensus Narrative anzupassen. Und die zweite ist, natürlich im Gegenzug auch den Major Consensus Narrative so zu beeinflussen, dass man für die eigenen Zwecke möglichst viel Spielraum hat. Ja? Und wenn man es sich leisten kann, dann kann man natürlich losgehen und einfach sagen, ich starte jetzt einfach mal 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Initiativen und guck, wie die so aufgenommen werden und wie diese Geschichten wohl überleben.
Ja, also das heißt...
Weil das ja auch kapiert ist, zumindest instinktiv behaupte ich, von Politikern und all den Leuten, die täglich mit Medienmanipulation zu tun haben, sehe ich aus meiner Sicht ein Zunehmen von Schubladengeschichten und Schubladenplänen. Ja? So dieses, damit können wir im Moment nichts anfangen, das verkauft sich nicht, das passt nicht, das ist keine gute Geschichte, das passt nicht in den Major Consensus Narrative, das lassen wir mal liegen. Aber schlau genug sein, dass man in dem Moment, wo das Ganze passt, wo man eine Chance hat, das Thema unterzubringen, das auch aus der Schublade zu ziehen und zu sagen, hier, das ist schon da und jetzt hauen wir das voll rein. Genau. Und darauf zu zählen, dass die Gegenseite, wer auch immer das mal sein mag, dafür nicht präpariert ist, nicht die entsprechenden Gegenpläne, auch ihre eigenen Schubladengeschichten da hat, die sie rausziehen kann und sagen kann, hier, da können wir gleich gegen.
Am 11. September hat sich der Major Consensus Narrative in der Weltbevölkerung, der westlichen Welt dahingehend geändert, wir brauchen mehr Sicherheit. Und natürlich hatte unser Innenministerium schon genügend Pläne in der Schublade, um sie einfach rauszuziehen und durchzusetzen. Und sie haben es geschafft. Sie haben einfach genau den Augenblick abgepasst, wo es losging. Der Punkt ist, mit so einem Konzept muss man nicht mehr hingehen und da Ereignisse selbst herbeiführen. Das kann man tun, wenn einen die Zeit drängt. Aber es reicht aus, vorbereitet zu sein, falls es eine Änderung im Major Consensus Narrative gibt und dann loszugehen mit den Plänen, die man in der Schublade hat.
Die Verschwörungstheorie ist natürlich, dass man erst den Plan hat und dann die Ereignisse herbeiführt.
Das passiert natürlich auch. Also die Geschichten sind irgendwie vielfältig, also gerade in der amerikanischen Geschichte gibt es ja da einige. Aber wie wir gerade sehen, auch in der deutschen Geschichte, zumindest in der Innenpolitik, irgendwie ist da die Sensibilität irgendwie durchaus da bei den Verantwortlichen, die halt diese Dinge tun. Was wir für uns daraus lernen müssen, ist, dass wir unsere Geschichten und unsere Inhalte so verpacken müssen, dass sie tatsächlich zu dem passen, was gerade der Major Consensus Narrative ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, in unserem eigenen Narrative, in unserem Hacker-Narrative zu bleiben. Der ist groß genug und der ist stabil genug, dass er irgendwie noch eine ganze Weile überleben wird. Aber wenn wir tatsächlich unsere Inhalte selber voranbringen wollen, müssen wir uns überlegen, wie passen wir es an. Wir wissen auch noch nicht konkret, wie es geht. Wir haben es mehr oder minder bisher instinktiv getan, irgendwie in der Pressearbeit. Wir haben versucht, irgendwie uns den Sachen so ein bisschen anzupassen, sie so zu formulieren, dass sie irgendwie knackig sind, dass es schöne Soundbites gibt, dass es schöne Geschichten gibt. Diese Hacker-Geschichten an sich sind gerade irgendwie auch durch diese ganzen Hollywood-Schinken und so weiter und so fort, sind ja da. Es gibt tatsächlich irgendwie einen gewissen Archetypus des guten Hackers. Des Hackers, der irgendwie lustige Dinge tut, die niemand versteht, aber der hinten raus doch irgendwie so eine gewisse Robin Hood-Persönlichkeit ist. Dass es diesen Archetypus gibt, ist unter anderem dem CCC zu verdanken. So, den tatsächlich reinzuhämmern und diesen Typus irgendwie zu verankern. Und von dem können wir sicherlich auch noch eine Weile leben, aber sicherlich nicht für immer. Irgendwann ist der auch alle. Weiter.
Ein paar gute Beispiele, womit man möglicherweise, ist es schließlich nur eine Geschichte, durchkommen kann und nicht durchkommen kann und beziehungsweise im Jahr 1999 durchkommen kann, sind in diesem Buch von Bruce Sterling zu finden, das da heißt Zeitgeist. Aber was man, wie gesagt, gelernt hat oder was wir gelernt haben, ist, dass solange man sich im Narrative bewegt, kann man alle Geschichten wahrmachen. Und natürlich ist es immer noch viel spannender oder viel sinnvoller, sich vorne im Narrative zu bewegen. Das heißt, an den Rändern der allgemein anerkannten Geschichte, in die sich die allgemein anerkannte Geschichte weiterentwickeln wird. Ja? Geschichte erzählt sich weiter und muss sich in irgendeine Richtung weitererzählen. Und die Frage ist schon natürlich die auch, erzählt sie sich jetzt weiter Richtung Star Trek irgendwie und wir können alle irgendwie uns durch die Gegend beamen oder erzählt sie sich weiter gegen irgendwas anderes?
Ja. Furchtbares. Was ganz hilfreich ist zu verstehen, ist irgendwie das Märchen. So richtig alte Märchen enthalten ziemlich viele von diesen Geschichten, zumindest für unseren Kulturkreis, die halt mehr oder minder archetypisch sind. Was wir momentan sehen, ist halt so dieser, was die Amerikaner versuchen, ist halt diese Geschichte, dass alte Gute kämpft gegen das alte Böse für sich zu verwerten. Das heißt also den Kampf, das Gute gegen das Böse zu stilisieren. Das Problem, was sie haben, ist, einer der stärksten Archetypen sind Heldengeschichten. Und sie haben keinen Helden. Ich meine, dieser Bush, gucken wir uns an, ist kein Held. So. Na, also tut mir leid, taugt nicht dazu. Auf der anderen Seite haben sie diesen Bin Laden und der sieht eigentlich aus wie ein netter Kerl. So, wenn wir uns den so angucken, so wie er so auf seinem Foto da sitzt mit seinem Turban, irgendwie könnte man denken, irgendwie der sitzt irgendwo in irgendeinem Bazar in Istanbul und erzählt lustige Geschichten. So, also wenn ihr dieses Foto nicht kennen würdet und irgendjemand würde euch dieses Foto hinhalten und sagen, guckt, das ist der Geschichtenerzähler, den habe ich irgendwie letzten Urlaub in Istanbul im Bazar fotografiert, irgendwie der war netter Typ, hat lustige Geschichten erzählt, würdet ihr sofort glauben. Oder wo auch immer. So, whatever. Der Punkt ist halt, dass die Amerikaner halt einfach gerade keinen Helden haben. Das macht irgendwie ihre Geschichte halt immer so ein bisschen flau. Deswegen fühlt sich diese ganze Ami-Geschichte immer so ein bisschen lasch an. So, sie haben da auch nicht wirklich irgendwie ihren Helden-Marine, der da irgendwie heldisch irgendwie den Bin Laden irgendwie an die Felswand gedeucht hat oder sowas. Da fehlt ihnen halt einfach irgendwie was. So. Und ich meine, wenn man so anguckt, irgendwie diese lustige Versammlung irgendwie, die es da gab, nach dem 11. September, wo sie sich da irgendwie die ganzen Hollywood-Größen irgendwie mal fürs Consulting eingeflogen haben, mich würde schon interessieren, was Sie da irgendwie besprochen haben. Was mir denn dramatisch aufgefallen ist, war zu gucken, die Reden von dem Bush direkt nach dem Anschlag. Da gab es wortwörtliche Zitate aus richtig vielen Hollywood-Filmen, unter anderem aus so Filmen wie The Siege, Belagerungszustand. Mit Bruce Willis als bösen Evil General.
Make no mistake.
Genau. Make no mistake kommt genau aus diesem Film. We got a job to do, no matter what the price. So. Das sind so einfach Sachen, die sie halt einfach mal direkt daraus geklaut haben.
We will hunt the enemy, we will find the enemy and we will kill the enemy. Bruce Willis.
Ja.
So, das Problem, aber Bruce Willis ist da der Böse.
Genau, Bruce Willis ist in diesem Film der Böse. Daran erinnert sich nur halt niemand mehr. Also The Siege ist ein sehr sehenswerter Film. Ein weiterer sehr sehenswerter Film, irgendwie, den wir auch in den Quellenverweisen drin haben, ist Back the Dog. Ich hoffe, wir kriegen ihn irgendwie heute Abend noch irgendwie zu sehen oder so. Oder also im Kinoprogramm. Sollte man in jedem Fall gesehen haben, darüber, wie Geschichten gemacht werden. Wie gesagt, also meine Vermutung ist, wenn ich mal irgendwie meine Glaskugel gucke, dass die Amis uns irgendwie die nächsten Helden präsentieren werden, weil sie schon irgendwie verstanden haben, dass man Helden braucht, um gute Geschichten zu erzählen. Eine Sache, über die wir auch noch reden wollen, sind so parallele Narratives, also Sachen, die sich außerhalb des Major Consensus Narrative bewegen. Wir sind hier gerade, hier, alle, die wir hier sitzen, in so einem parallelen Narrative, in unserem eigenen nämlich, in einem Narrative, der sich schon signifikant von dem unterscheidet, in dem normal die Bevölkerung so lebt. Irgendwie, wir haben eigene Geschichten, wir haben eigene Glaubenssysteme, wir glauben an andere Werte, zumindest ein bisschen. Wir haben irgendwie andere soziale Verhaltensregeln, die von anderen Leuten möglicherweise irgendwie als weniger irgendwie polite empfunden werden. Das heißt, wir bewegen uns in einer eigenen, wie Andi immer so schon sagt, in einem eigenen Kulturraum. Man kann auch, wie gesagt, Narrative dazu sagen. Was wir festgestellt haben, ist, solange eine Gruppe groß und kohärent genug ist, dass sie ihren eigenen Narrative bilden kann, kann sie darin überleben.
Dieser Narrative dass die Gruppe groß genug ist und dass sie funktionierende, zumindest die notwendigen Schnittstellen in den Master Consensus oder Major Consensus Narrative hat. So denn der notwendig ist. Ja, bei einigen Leuten ist der ja nicht wirklich notwendig. Also wenn man sich die Amish People anschaut in den USA, die irgendwie sozusagen vom Land leben und auf dem Land, auf dem sie arbeiten, die kriegen erst wirklich dann richtig Stress, wenn der Rest der Welt es geschafft hat, den Planeten kurz vor die Wand zu fahren. Ja, weil dann kommt nichts mehr aus dem Land raus und dann hat ihnen ihr Consensus Narrative nichts genützt, ja. Da kollidiert er dann mal hart mit dem, was der Rest der Welt generiert hat.
Aber sie haben noch eine Weile Zeit bis dahin. Mein anderes Beispiel sind halt so extreme Religionsgemeinschaften oder auch Sekten wie zum Beispiel Scientology oder Zeugen Jehovas. Die leben halt in ihrer eigenen Geschichte. So, die Scientologen, die haben da ihre Operating Titans und irgendwie ihre ganzen lustigen Geschichten mit irgendwie, wie die Schöpfung aussieht, also von Anfang an bis Schluss zum Ende. Und irgendwie, das hat sich alles ein Typ ausgedacht, der irgendwie ein mäßig begabter Sci-Fi-Writer war. Und der war aber in der Lage, tatsächlich irgendwie ein Narrative zu schreiben, der irgendwie doch irgendwie einigen 10 oder 100.000 Leuten, keine Ahnung, wie die Mitgliederzahlen gerade sind, irgendwie eine Heimat bietet.
Ja, und wenn wir uns mal umschauen, also würde ich behaupten, es gibt durchaus in unserem Bekanntenkreis doch Leute, die einfach mit der realen Welt nichts mehr zu tun haben. Oder was heißt die reale Welt? Mit dem Major Consensus Narrative nichts mehr zu tun haben. Ja, die haben einen Arbeitgeber, der kommt aus der Szene, die haben Freunde, die kommen aus der Szene und oder mit Geldautomaten muss man nicht reden.
Genau, wir sagen ja nicht,
Taxifahrer sprechen meistens die eigene Sprache nicht.
Ja.
Und so.
Also niemand behauptet, dass es schlecht ist. Man muss dieser Tatsache halt einfach nur ins Auge sehen, für den Fall, dass irgendwie unser privater Narrative irgendwann mal zu Ende ist.
Was passieren kann. Weiter erzählen ist Überlebenskunst.
Genau. Also deswegen.
Warum machen wir wohl diesen Kongress hier? Hä?
Jo, damit wären wir soweit durch. Unsere Quellen sind ein bisschen bunt gemischt, zugegebenermaßen. Sehr wichtiges Buch von Bruce Sterling, Zeitgeist, heißt doch im englischen Original so, sagten wir schon. Interface von Stephen Bury, auch wichtig, Distraction von Bruce Sterling. Was auch gut zu lesen ist, ist von Bruce Sterling, hat so ein Manifest publiziert, das Viridian Manifest, wo er versucht, einen parallelen oder neuen Narrative zu entwerfen, der diesen Planeten rettet. So mal ganz unbescheiden. Also setzt er halt irgendwie bei der ökologischen Zerstörung an und versucht halt da tatsächlich irgendwie mal ein Gegenmodell zu entwickeln. Sehr lesenswert. Und wie gesagt, die Filme Back the Dog, The Siege und ein Film, der uns nicht einfällt, wie er hieß.
Truman Show.
Ja, Entschuldigung, genau. Das war der Film mit Jim Carrey, genau. Und ansonsten für einen lustigen Überblick über so, was es so irgendwie an Grundmustern von Geschichten gibt, irgendwie ist das Illuminati Card Game sehr zu empfehlen. Da gibt es einen guten Überblick über typisierte Gruppen und Ereignisse, die sozusagen den Narrative ausmachen heutzutage. Ja, vielen Dank und wir sind noch für Fragen offen.
Funktioniert das? Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist jetzt irgendwie eine Möglichkeit, daraus noch was zu lernen. So. Also was ich zum Beispiel von Leary und Wilson gelesen habe, nämlich dass Wilson halt anstrebt, diese verschiedene Realitätstunnel halt für sich gleich parallel zu betrachten. Und zwar nicht nur zwischen verschiedenen Realitätstunneln hin und her wechseln, das kann jeder, so, sondern wirklich die gleichzeitig zu betrachten und auch zu beachten, eventuellen Urteilsfällen und so weiter. Dass das doch schon relativ hilfreich ist, um der Sache etwas näher zu kommen, was denn wirklich passiert ist, oder um wenigstens die Relativität dieser Wahrheiten besser zu erkennen.
Naja, wie gesagt, wir haben da auch kein Patentrezept. Also ich meine, Realitätstunnel setzen sich halt auch immer aus Geschichten und irgendwie aus Wahrheiten zusammen und du kannst dir halt irgendwie darüber bewusst sein oder du kannst dir halt nicht darüber bewusst sein und kannst halt versuchen, irgendwie sie zu erkennen, oder wenn du sie erkannt hast, dann kannst du halt versuchen, damit umzugehen. Meistens hilft es dir nicht besonders viel weiter, also so im praktischen Leben zumindest.
Ich hätte auch nochmal was. Vielleicht mal ein Denkansatz. Vielleicht sollte man die ganze Sache mal aus dem Blickpunkt der Ökonomie sehen. Also eigentlich, was das christliche Abendland angeht, aus dem Blickpunkt der Ökonomie, und ich glaube, dann versteht man die Geschichte auch.
Ja, ist ein möglicher Betrachtungswinkel.
Der relativ populär ist heutzutage. Nee, das ist wohl wahr. Ja.
Ich war auch schon mal ein bisschen in der Hacker Public Relations tätig. Macht man sich eigentlich als Spin-Doktor, weil da sind wir dann doch halt so ein bisschen, macht man es sich nicht schlecht, wenn man mit solchen Geschichten, wie das alles so funktioniert, die eigenen Innenkreis von solchen Sachen zu sehr bewusst macht? Braucht man nicht einen Innenkreis, die eigentlich die eigene Märchen glaubt, oder muss man die bewusst machen?
Naja, ich meine, das Schöne daran ist, dass man die Wahrheit erzählen kann und es den Leuten trotzdem nicht weiterhilft.
Also ich meine, der größte Teil der Leute, die im Saal gesessen hat, irgendwie glaubt doch sowieso nicht, dass das, was wir erzählen, das, was wirklich passiert ist, oder?
Oder, genau.
Oder glaubt ihr es etwa? Siehst du? Point taken.
Ihr habt im Anfangsteil die Frage gestellt, warum hat die Geschichte Hannelore Kohl es nicht in die zur großen Story geschafft. Okay. Ich denke, weil man darum keinen Mord konstruieren konnte. Denn ein Mord scheint mir eine interessante, also für die Massen, sag ich mal, eine interessantere Geschichte zu sein als ein Selbstmord.
Ah, okay, Tabu, Selbstmord sozusagen. Ja.